Listen up. Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 23 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt wieder mal Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. Heute geht's weiter mit den HNO-Notfällen oder besser gesagt mit den Erkrankungen und Patienten, die sich bei uns in der Notaufnahme vorstellen. Das ist ja nicht immer ein oberdramatischer Notfall. Und es sind sehr viele Patienten und ein sehr breites Bild. Und ich denke, mit der Nase haben wir schon ein sehr breites Spektrum.
Ja, genau. Aber man zumindest beim ersten Krankheitsbild, das ich gerne mit dir besprechen würde, ist eine Vorstellung in der Notaufnahme doch durchaus vertretbar. Und da würde ich sagen, sprechen wir über die Nasenbein oder eigentlich korrekt ausgedrückt die Nasengerüstfraktur.
Genau, das Nasenbein bricht eigentlich eher selten allein.
Aufgrund ihrer exponierten Position in der Mitte des Gesichts ist die menschliche Nase eben besonders anfällig für Verletzungen. Und die Fraktur des Nasengerüsts stellt tatsächlich die häufigste Fraktur dar, die im HNO-Bereich versorgt wird. Und es ist ungefähr die Hälfte aller Frakturen, die im Gesichtsbereich stattfinden. Typischerweise Sport, Sturz, Türsteher, Rangelei. Die Ursache ist ja meist relativ schnell erzählt. Und das Schöne, finde ich, ist, dass fast immer spektakulärer aussieht, als es dann am Ende eigentlich ist.
Eine Sache, die wir öfters sehen, sind auch Kopfnüsse von Kindern, die sie ihren Müttern machen. Also da sind Frauen häufiger betroffen als Männer. Genau, also die exponierte Lage macht die Versorgung von so einer Nasenbeinfraktur auch gar nicht so trivial. Die Nase hat ja prinzipiell erstmal die Funktion zum Atmen und auch Luft anfeuchten. Aber sie gibt eben auch die Form im Gesicht, das heißt, hat einen wichtigen ästhetischen Aspekt. Und deswegen ist eben bei so einer Nasengerüstfraktur eben nicht nur diese funktionelle Einschränkung, dass die Leute schlecht Luft kriegen oder Nasenbluten haben, sondern eben auch eine ästhetische Einschränkung wichtig. Und die steht für viele, gerade für jüngere Patienten, dann eher auch im Vordergrund.
Ja, genau so ist es. Und das ist halt auch dann der Grund, warum eben die Patienten auch mitten in der Nacht damit kommen. Weil sie das natürlich im Spiegel sehen und sagen, oh je, so will ich nicht rumlaufen, so kann ich nicht rumlaufen. Es gibt verschiedene Einteilungen, zum Beispiel nach Schweregrad oder kombiniert Lokalisation und Schweregrad. Aber ich würde sagen, diese Einteilungen sind eher akademisch. Was wir immer anschauen müssen, ist, ob das Septum mit betroffen ist. Das ist vielleicht wichtiger.
Ja, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Also vielleicht erstmal Schritt für Schritt. Als erstes wie immer die Anamnese. Die ist meistens schnell erhoben und lässt abschätzen, ob vielleicht noch ein bisschen mehr kaputt gegangen ist als das Nasengerüst. Wichtige Fragen außer nach dem Grund sind begleitende Epistaxis, Formveränderung der Nase. Es kann ja sein, dass die vorher schon schief war oder schon mal frakturiert war. Nasenatembehinderung, Diplopie, Veränderung im Zubeißen und naja, da muss man halt noch so fragen, ob die eine Amnesie hatten, ob irgendwie vielleicht eine Komotio dabei war, je nachdem, wie ausgeprägt eben diese Gewalteinwirkung war.
Genau, und das ist eine relativ zielgerichtete Anamnese und dann kommt auch schon die Untersuchung, Inspektion, Palpation und häufig sieht man ja schon eine ordentliche Schwellung, ein Hämatom, wenn die Patienten hier eintreffen. Man kann einen schiefen Nasenrücken sehen. Je nachdem kann man, wenn man tastet, eine Stufenbildung tasten oder eine Krepitation. Und was man auf jeden Fall noch machen muss, ist eine Rhinoskopie, also eine Rhinoskopie anterior, um das Septum mit zu beurteilen. Beim Septum ist einmal die Frage, ist das auch frakturiert? Also gibt es eine Septumfraktur? Und die zweite Frage ist, gibt es ein Septumhämatom? Und das ist ja relativ selten, also 1-2% der Fälle der Patienten, die eine Nasengerüstfraktur haben, haben eine Septumhämatom. Aber eben, wenn es vorliegt, darf es nicht übersehen werden.
Ja, und das ist manchmal auch nicht so einfach. Also manchmal werde sogar ich oder du bestimmt auch mal von Assistenten dazugezogen, damit man das mit beurteilt, weil so eine Nase nach so einem schweren Trauma manchmal auch mit Blut und so ein bisschen wüst aussieht. Also wenn so eine Septumfraktur begleitend mit dabei ist, ist das Risiko für das Septumhämatom wesentlich höher, fast die Hälfte. Und bei einem Hämatom kommt es zu einer Einblutung zwischen Knorpel und Perichondrium. Und wenn das nicht behandelt ist, kann es zum Untergang vom Septumknorpel und zu einer Septumperforation führen. Und es ist so, dass es dann häufig erst ein bisschen verzögert auftritt und die Patienten außer der Nasenatembehinderung gar nicht so viel merken. Langfristig besonders ätzend ist, dass es dann zu einer Einsattelung der Nase kommen kann. Also ich sag mal so eine Boxernase, wie soll ich jetzt Namen nennen? Vielleicht besser nicht.
Warum nicht?
Ja, also ich weiß nicht, Sven Ottke zum Beispiel hatte so eine klassische Boxernase, den habe ich ihm als Beispiel genannt. Ich weiß nicht, ob er sie immer noch hat, aber eine Boxernase, also das gefällt keinem und das ist dann relativ aufwendig in der Rekonstruktion.
Ich sehe jetzt schon alle Sven Ottke googeln, weil den keiner mehr kennt.
Ach du Scheiße, es ist so alt sind wir. Genau, also es gibt eben Untersuchungen, die zeigen, dass die Diagnose Septumhämatom im Schnitt erst 8 Tage nach der Fraktur gestellt wird. Und das ist einfach viel zu lang.
Ja, das ist definitiv zu lang. Und wenn die Patienten dann als Langzeitfolge eben so eine Sattelnase haben, das ist auch ziemlich aufwendig, das wieder zu rekonstruieren. Da brauchst du ja Material, heißt, da bist du relativ schnell bei einer Rhinoplastik, wo du dann Rippenknorpel gewinnen musst und Rippenknorpel einsetzen musst. Das kann man einfach vermeiden und kann es dem Patienten relativ einfach ersparen, indem man halt einmal das Septum gut anguckt. Jetzt, wie stehst du zu Bildgebung bei Nasengerüstfrakturen?
Ja, wird immer noch gemacht, gerade so in peripheren Krankenhäusern, die häufig keine HNO-Abteilung haben, aber macht man heute nicht mehr. Also dieses Röntgen-Nase und so, das ist obsolet, ist nicht mehr notwendig. Allerdings, wenn wir Verdacht haben, dass wir noch eine zusätzliche Fraktur im Mittelgesicht haben, also Orbiterbodenfraktur, Jochbeinfraktur, wenn es da klinische Anzeichen gibt, dann sollte man CT-Mittelgesicht machen. Genau. Und bezüglich der Fraktur gibt es ja auch häufig Fragen, zu welchem Zeitpunkt man die versorgt. Da kommen die Patienten mit der Fraktur ja oft auch mitten in der Nacht, weil die beunruhigt sind und denken, man muss gleich handeln. Läuft ja als Notfall.
Genau, nachts um 3. Aber da gibt es auch kein festes und überall anerkanntes Schema. Prinzipiell kann man eine Reposition, wenn das innerhalb der ersten 3 Stunden nach dem Trauma ist, sofort durchführen. Aber so schnell kommen die Patienten normalerweise nicht hier in die Klinik. Nach den ersten 3 Stunden ist die Schwellung des Weichteilmantels dann so groß, dass man eigentlich keine sichere Reposition mehr durchführen kann. Und wenn das so ist, dann sollte man am besten so 3 bis 5 Tage abwarten. Patienten sollen kühlen, damit das gut abschwillt. Und wenn dann die Schwellung zurückgegangen ist, dann kann man eine sichere Reposition machen. Laut Studien ist ein Zeitfenster für eine Reposition innerhalb von 7 bis 10 Tagen nach Trauma ideal. Bei Kindern sind es eher 7, bei Erwachsenen bis 10. Und danach ist aber auch noch eine Reposition möglich. Es gibt Paper, die haben eine Reposition mit wirklich zufriedenstellenden kosmetischen Ergebnissen untersucht, bis zu 20 Tage nach Trauma.
Ja, also kann ich gleich noch was zu erzählen aus meinem persönlichen, aus meiner Familie eigentlich. Also man kann es gut in Lokalanästhesie machen, mache ich eigentlich immer. Und ich muss sagen, ich bin jetzt seit 19 Jahren an der Klinik. Ich habe keinen einzigen Patienten gesehen, der sich bei mir danach beschwert hat, dass ich ihn irgendwie da jetzt malträtiert hätte oder dass er das doch lieber in Vollnarkose gemacht hätte. So ein kleiner praktischer Hinweis, wenn so ein Patient vorgebrieft ist, also einweisender Arzt sagt, es muss in Narkose gemacht werden, dann hat der Kollege in der Ambulanz möglicherweise auch gesagt, ja, das machen wir lieber in Narkose, aus Gründen, die ich jetzt hier gar nicht nennen will. Diese Patienten, da ist der Zug abgefahren, würde ich sagen, und die würde ich auch nicht mehr zu einer Reposition in Lokalanästhesie überreden. Man kann es ihnen höchstens anbieten. Aber die Reposition in LA geht unglaublich gut und schnell. Die Patienten können gleich wieder nach Hause. Es ist ein kurzer Schmerz, man kann das eigentlich ganz gut lokal betäuben und die können einem nachher auch sagen, ob sie die Nase jetzt wieder gut aussieht. Also da ist auch so ein Proof dabei, finde ich nicht so schlecht. Und ich habe auch einen Familienangehörigen, der aus dem Rhein-Main-Gebiet hierher gereist ist, weil er 2 Wochen vorher ein fieses Nasentrauma im Fußball hatte und eine Kopfnuss mit Schiefnase. Und das habe ich auch nach 14 Tagen in LA reponiert. Das war ein bisschen mehr Kraft notwendig, aber das war gar kein Problem. Die Nase ist auch gut geworden. Also das ist überhaupt keine Argumentation zu sagen, das muss man dann in Vollnarkose machen.
Und der Punkt, dass die Patienten wirklich mit dem Spiegel mitgucken können und sagen können, wie sah die Nase vorher aus, wie sieht sie jetzt aus, passt das, bin ich zufrieden, sollen wir nochmal drücken, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, der für die Reposition in LAA spricht.
Ich meine, es gibt so ein paar Einschränkungen. Also eine offene Fraktur würde ich nicht machen. Begleitende Septumfraktur würde ich dann, glaube ich, auch nicht machen. Auch da gibt es Ausnahmen. Also Patienten, die sehr alt sind, sehr hohes Narkoserisiko haben, da würde man möglicherweise gar nicht reponieren, wenn die kein Hämatom haben. Man hat auch mal ein Recht darauf, nichts zu machen, wenn der Patient durch den Eingriff eigentlich nur ein hohes Risiko hat. Genau. Und anschließend sollte da ein Schutz drauf, eine Aluschiene oder ein Gips. Ich mache meistens noch mehrere Schichten Steristrips drauf. Das gibt auch schon eine ganz gute Schienung. Und das bleibt dann so eine gute Woche drauf.
Und insgesamt ist dann das Nasengerüst für starke 6 Wochen etwas instabiler. Also da muss man den Patienten sagen, die nächsten 6 Wochen ein bisschen aufpassen. Und nach 6 Wochen ist dann eigentlich wieder soweit alles stabil, dass man seinem gewohnten Alltag uneingeschränkt nachgehen kann.
Ja, dann vielleicht haben wir zur Nasenbeinfraktur, glaube ich, schon erschöpfend viel erzählt. Kommen wir vielleicht zu einem anderen Notfall, an dem man vielleicht erstmal gar nicht so denkt, der für uns aber eigentlich fast problematischer sein kann. Das ist der Nasenfremdkörper.
Ja, das ist ein gutes Thema. Und das ist ja so ein typischer Kindernotfall. Wahrscheinlich liegt es daran, dass eben Kinder so ein bisschen fehlendes Gefahrenbewusstsein haben und im gewissen Alter doch neugierig sind und die Neugier bezüglich der Erforschung des eigenen Körpers steigt. Und da steht natürlich so ein Spielzeug, was einen passenden Durchmesser hat und in irgendeine Öffnung passt. Das ist natürlich, wird dann hergenommen. Und deswegen steht ja auch immer auf diesen Spielzeugen mit passendem Durchmesser drauf, dieser Hinweis, ne, nicht für Kinder unter 3 Jahre geeignet. Also das sollte man schon einmal gucken, wenn man da irgendwie was kauft oder verschenkt. Und bei so einem Nasenfremdkörper gibt es ja Kinder, die stecken sich da was rein und es wird überhaupt nicht erkannt. Und es bleibt dann eine Weile da drin. Das heißt, man hat so einen festsitzenden Nasenfremdkörper irgendwann.
Ja, die können festsitzen. Also ich erinnere mich an einen Steppke, der hat sich so einen Mandelkrokant reingeschoben. Und dieser Mandel, dieses, also wie so Schokokrossis. Und das war so hart, dass wir selbst in Narkose das Ding quasi nur rausschnitzen konnten. Also hat er irgendwie reinbekommen. Das ist wie so Widerhaken.
Ja, das meiste, was die Kinder sich in die Nase stecken, sind ja irgendwie das, was sie so im Alltag haben. Das heißt, irgendwelche Spielwaren. Der Klassiker ist die Bügelperle.
Ja.
Auch hier wird wahrscheinlich jetzt jeder wieder googeln und gucken, was eine Bügelperle ist. Was ist nicht mehr das Spielzeug der Jugend.
Ja, meine Jungs hatten das noch, Bügelperlen.
Oder irgendwie kleinen Haushaltsprodukte.
Ja, also das Problem ist halt in der Nase gar nicht so sehr das Problem in der Nase, bis auf einen Fremdkörper kommt man nachher drauf zu, die Knopfzelle, die ist echt ein Problem, sondern das Problem ist nachher die mögliche Aspiration. Und deswegen sollte man eben gucken, dass man das auch rausbekommt. Leider versuchen das niedergelassene Ärzte, also nicht HNOler, teilweise Eltern oder auch Pädiater selber, und schieben das dann häufig eher tiefer rein. Dann ist dann noch so Blut beigemengt, und weil die Schleimhaut super empfindlich ist. Und dann lassen die Kinder sowieso nichts mehr an sich machen.
Meistens hat es dann auch schon mal wehgetan, weil wenn natürlich der Fremdkörper nochmal tiefer reingeschoben wird, das wird unangenehm. Und dann wird es wirklich schwierig, die Kinder zu handeln, ja.
Genau, es gibt aber noch was anderes. Und zwar, wenn Eltern mit dem Kind kommen, wo sie denken, der hat sich wahrscheinlich mal was in die Nase geschoben, die eine Seite ist entzündet oder da kommt die ganze Zeit Rotz raus und Sie erinnern sich, da war damals möglicherweise so eine Situation gewesen, also so ein einseitig anhaltender Schnupfen bei Kindern, der längere Zeit bleibt, das kann auch so ein Signal sein.
Ja, und da muss man auch wirklich Glück haben, ne? Bei Eltern können das ja manchmal gar nicht so richtig greifen. Und Kinder im gewissen Alter haben ja irgendwie ständig Husten und Schnupfen. Aber das Typische ist eben, die Nase läuft nicht beidseits permanent, sondern eben nur einseits. Und natürlich hilft es dann, wenn man irgendwie sich daran erinnert, dass dann mal sowas war, wo das Kind sich was in die Nase gesteckt haben könnte. Idealerweise sieht man es natürlich in dem Moment, wo es passiert, und man kann dann gleich den Fremdkörper entfernen.
Ja, jetzt hatten wir ja schon gesagt, an sich ist der Fremdkörper in der Regel gar nicht so dramatisch, außer die mögliche Aspiration. Ja, alternativ wäre Verschlucken, das ist meistens eben auch eigentlich gar nicht so schlimm, außer Knopfzelle.
Absolut. Bei der Knopfzelle hast du ja die elektrische Entladung. Das kommt ja wie so eine Art Kurzschluss. Und dadurch gibt es Verbrennungen der Schleimhäute. Und wenn dann die Batterie länger drin ist und ausläuft, kommt es eben wirklich zu extrem starken Laugenbildungen und zu schwersten Kolligationsnekrosen. Und da habe ich schon gesehen, da war die komplette endonasale Schleimhaut weg. Das Septumknorpel war weg. Und es ist auch beschrieben, dass sogar knöcherne Strukturen angegriffen werden können.
Ja, also die Knopfzelle ist wirklich teuflisch. Und ich habe leider auch schon mehrere Knopfzellen den Esophagus entlang verfolgt, endoskopisch, bis in den Dünndarm. Irgendwann sind sie nicht mehr greifbar für uns. Aber leider ist es so, dass sie dann aus der Nase hinten manchmal eben auch runtergehen und dann eben Verätzungen im Esophagus machen. Und da werde ich mich an einen sehr prägenden Fall erinnern. Da wurde ich hinzugezogen im Zentral-OP. Da standen, glaube ich, 8 Oberärzte Freitagnacht um ein Kind herum, das 2 Monate vorher möglicherweise eine Knopfzelle verschluckt hat. Die steckte dann in der Wirbelsäule drin, hatte sich durch alles durchgearbeitet. Und das Kind hat dann quasi eine Thorakotomie und also das komplette Programm erhalten, damit man da rankommt, weil das Ding war da bumsfest drin. Und Knopfzellen sind absolut krass, was diese Gewebezerstörung angeht.
Also da der allgemeine Aufruf, ne? Wenn ihr zu Hause Knopfzellen benutzt, dann guckt, dass ihr die gut wegschließt, dass ihr die nicht in Reichweite von Kindern habt. Man, die neuen sind dann extra so Blistern, die man extrem schwer aufkriegt. Jetzt weiß man vielleicht auch, warum das so ist. Aber wenn man die eben austauscht und die alten Knopfzellen, die haben ja meistens immer noch so ein bisschen Saft und eben die können auch auslaufen und dann eben diese Laugenbildung. Also da Knopfzellen immer gleich entsorgen und nicht rumliegen lassen.
Okay, gehen wir vielleicht nochmal zu mehr Trauma. Wir haben nämlich ja vorhin schon über die Nasenbeinfraktur gesprochen. Jetzt ist ja die kleine Schwester von den größeren Mittelgesichtsfrakturen. Vielleicht gehen wir da nochmal drauf ein.
Ja gut, also wenn wir entlang der Nase weiter Richtung Gesicht wandern, kommt der Schädelbasis, neben der Nase kommt die Orbita. Also da würden mir letztlich 2 Notfälle in den Sinn kommen, die da thematisch gut passen. Also die Frontobasisfraktur und die Orbitabodenfraktur.
Gut, Frontobasisfraktur, denke ich, ist vielleicht ein gutes Stichwort. Man hört ja immer im Film, er hat eine Schädelbasisfraktur. Also wir teilen eben die Schädelbasis, wie sie immer bezeichnet werden, in Frontobasis und Laterobasis ein. Laterobasis besprechen wir innerhalb der nächsten 4 Wochen, glaube ich, in weiteren Folgen. Und vielleicht sprechen wir jetzt mal über die Frontobasisfraktur.
Gut. Frontobasisfraktur ist die typische Fraktur, die bei hochenergetischen frontalen Gewalteinfluss auf den Schädel entsteht. Also typischer Unfallmechanismus wäre Verkehrsunfall. Und da halt nicht angeschnallt und dann mit dem Kopf aufs Lenkrad oder aufs Armaturenbrett oder durch die Windschutzscheibe oder Motorradfahrer, da ist natürlich ganz schlimm ohne Helm und dann ein starker Frontalaufprall, aber auch mit Helm, wenn die Motorradfahrer seitlich in ein Auto reinfahren und an der Dachreling quasi einschlagen, dann haben die da relativ viel Widerstand und da haben die schon ein ordentliches Trauma.
Ja, das kann allerdings auch ein Trauma geben bei Stürzen aus großer Höhe. Also typischerweise, ich meine, sag mal, der Bauarbeiter, der vom Gerüst fliegt. Oder das Kind, das vom Klettergerüst runterfällt. Haben wir jetzt wieder gehabt. Also passiert leider immer wieder.
Ja, und also wenn ich mir die Unfallmechanismen so anschaue, wird mir eigentlich klar, warum bei Frontobasisfrakturen Männer 3-mal häufiger betroffen sind als Frauen.
Obwohl Männer auf dieser Welt ja eigentlich unersetzlich sind, habe ich gehört.
Sagt ein bekanntes Lied. Auch da wahrscheinlich werden jetzt viele googeln und sich überlegen, was denn das für eine Liedzeile ist, weil das nicht mehr die Musik der aktuellen Generation ist. Frakturen im Bereich Schädelbasis sind häufig dort, wo sie am dünnsten ist, sprich im Siebbein, das ist fast die Hälfte. Je nachdem, wie die Gewalteinwirkung war, kann natürlich auch das Stirnbein mitfrakturieren und es kann bis nach hinten ziehen, bis ins Keilbein, wobei das dann schon relativ selten wird, vielleicht so etwa 10% der Fälle haben eine Fraktur noch bis ins Keilbein rein.
Genau, Keilbein haben wir häufiger bei so spontanen Rhinoliquorönen. Ne? Oft wird die am Anfang eben übersehen. Ne? Das sind ja Patienten, die liegen oft auch auf der Intensivstation oder haben noch andere Probleme. Und auch aufgrund der Schwellung kann es eben sein, dass es am Anfang gar nicht zu einem Liquorfluss kommt. Man sieht dann einfach nur dieses Brillenhämatom, was ein wichtiges Zeichen ist, also ein Warnzeichen. Und häufig haben die Patienten nach diesen Traumata auch einen Riechverlust, der häufig dann auch bleibt tatsächlich. Ne?
Das finde ich im Englischen so schön. Die Amerikaner oder Engländer haben ja eine relativ schöne Art, Dinge bildlich zu beschreiben. Und das Brillenhämatom, was du meintest, das wird im Englischen als Raccoon oder Panda sein bezeichnet. Und ich finde das wirklich sehr, sehr schön und eindrücklich, wie eben die Patienten aussehen wie so ein Waschbär. Eine Frontobasisfraktur ist tatsächlich aber immer was Interdisziplinäres und sollte auch immer Neurologe oder neurochirurgische Mitbeurteilung erfolgen. Eben Stichwort Schädel-Hirntrauma. Wir haben einen ordentlichen Impact. Und wenn dann schon der Knochen bricht, da kann auch das Weichteil hinten dran in Mitleidenschaft gezogen sein. Und du hast es schon gesagt, manchmal wird es am Anfang übersehen, aber manchmal gibt es in den ersten 1, 2, 3 Tagen noch gar keine Rhinoliquorö, weil durch das Trauma zunächst mal eine gewisse Schleimhautschwellung da ist. Und erst wenn diese Schwellung so ein bisschen zurückgeht, dann tritt was aus der Nase aus und das ist dann in der Regel so klare Flüssigkeit und typischerweise ist das einseitig.
Genau, also initial muss es nicht auftreten oder kann maskiert sein und tritt erst nach der Abschwellung vom Gewebe so richtig auf oder intermittierend. Und um das zu bestätigen, nimmt man heute spezifische Marker wie das Beta-Transferin, also Beta-2-Transferin oder Beta-Trace-Protein. Und da legt man so eine Watte in die Nase ein, sammelt die Flüssigkeit und kann es dann ins Labor schicken. Früher habe ich im Rettungsdienst gelernt und das sehe ich ganz selten auch mal im Schockraum, dass einfach die Glukosekonzentration gemessen wird. Das geht auch, ist aber sehr unspezifisch. Ne? Aber wäre noch so ein Lifehack, wie man das neudeutsch sagen würde. Ich weiß gar nicht, ob das in den Büchern heute noch drin steht.
Das steht noch drin, habe ich auch schon gelesen und selbst probiert. Aber das war wirklich sehr, sehr unspezifisch und du musst dann einmal die Konzentration in dem Nasensekret messen und dann noch zusätzlich gleichzeitig die Konzentration im Blut.
Ja.
Also ich habe das damals versucht mit so einem ganz normalen Glukosemessgerät auf Station. Da kam dann auch was dabei raus, aber so richtig weitergebracht hat es mich nicht. Insofern habe ich das dann auch wieder verlassen. Und die Beta-Trace-Proteinbestimmung ist mittlerweile so schnell und kostengünstig, dass da eigentlich kein Weg drin vorbeiführt. Wenn jetzt der Test positiv ist, also wir haben einen positiven Beta-Trace-Protein, brauchen wir letztlich spätestens dann ein hochauflösendes CT eben von der Schädelbasis und den Nebenhöhlen. Häufig kann man dann bei einer Fraktur auch den Defekt schon dort lokalisieren. Wenn es nicht möglich ist, das ist ja häufiger der Fall bei einer spontanen Rhinoliquorö, dann kann man ein MRT noch machen und da ist in der Regel eine starke T2-Wichtung und eine Fettunterdrückung sehr hilfreich. Wenn jetzt ein Patient eine Schädelbasisfraktur hat mit einer Rhinoliquorö, dann kommt es relativ häufig, also in 2/3 der Fälle etwa, innerhalb der ersten 10 Tage nach dem Trauma zum spontanen Sistieren unter einer rein konservativen Therapie.
Genau, und die besteht eben aus Bettruhe, Oberkörperhochlagerung, Vermeiden von Pressen und Druckerhöhungen, Laxantien sagen wir immer, weiß gar nicht, ob das wirklich so viel bringt, aber Patient instruieren, dass er eben keinen Druck aufbaut und unter Umständen eine Lumbaldrainage, damit man den Liquordruck ein bisschen senken kann. Gut, wenn die jetzt länger als 10 Tage nach dem Trauma persistiert oder intermittierend auftritt, was gar nicht so selten ist, ist eben das Risiko für eine Meningitis deutlich erhöht und dann sollte man operativ vorgehen.
Das würden wir dann zunächst mal endoskopisch, transnasal angehen und nur wenn du wirklich so ein bisschen analog zur Nasenbeinfraktur, wenn es eine ausgeprägte Fraktur ist, du Splitterbrüche hast, du mehrfache Dura-Defekte siehst oder eine wirklich ausgeprägte posttraumatische Verformung der Frontobasis hast, das wären dann so Indikationen zur Versorgung über einen offenen Zugang. Für die endoskopische Versorgung von Defekten kann man über den Daumen sagen, Defekte bis zum Zentimeter kann man in einer Onlay-Technik, häufig mit autologem Material, wie zum Beispiel freier Schleimhauttransplantate oder eben mit alloplastischen Materialien, da gibt es so Kollagenvlies mit Fibrinkleber und die kann man relativ gut versorgen damit. Je größer der Defekt wird, müssen wir uns andere Gedanken machen und bei größeren Defekten ist eine Kombination aus Underlay- und Overlay-Technik dann indiziert, um die gut abzudecken.
Genau. Ich glaube, wenn wir wissen, wo der Defekt ist, kriegen wir ihn eigentlich auch immer zu. Manchmal muss man einmal nachfassen, aber in der Regel schon mit dem ersten Schuss. Problem ist es dann, wenn wir nicht wissen, wo das Leak-for-Leg ist. Und dann gibt es die Möglichkeit, intrathekal Fluoreszein zu injizieren. Das machen wir dann mit den Kollegen der Neurologie oder Neurochirurgie. Und da gibt es dann sogar so einen speziellen Filter für die Endoskopkamera, wo man dann eben sehen kann, wo das austritt. Und das ist eine sehr große Hilfe, um den Defekt zu lokalisieren. Das Ganze ist leider nach wie vor off-label und es kann in sehr seltenen Fällen ernsthafte neurologische Komplikationen geben. Deswegen muss man das sehr gut mit den Patienten besprechen. Und das ist eher so eine Reserveoption, die wir vielleicht einsetzen, wenn wir es am ersten Mal nicht gesehen haben.
Ich glaube, so viel zur Schädelbasisfraktur. Sollen wir dann noch über die Orbe der Bodenfraktur sprechen?
Ja, finde ich, bietet sich an. Ist ja etwas, was wir auch regelmäßig sehen.
Okay, also gut. Orbe der Bodenfrakturen treten entweder im Zusammenhang mit Frakturen des Jochbeinkomplexes und anderen Mittelgesichtsfrakturen auf oder sie können eben isoliert auftreten. Und diese isolierte Orbe der Bodenfraktur, das ist so diese typische Blowout-Fracture. Und der Pathomechanismus für so eine isolierte Orbe der Bodenfraktur, dafür gibt es eine Theorie, die Retropulsionstheorie. Und die sagt, dass einfach ein direktes Trauma auf den Orbiterinhalt passiert. Und dieses direkte Trauma führt zum plötzlichen Druckanstieg in der Orbiter. Und dieser Druck muss irgendwo hin. Und dann bricht eben die dünnste Stelle. Und das ist die dünne Bodenplatte, die bricht nach unten weg, die frakturiert und dann können eben knöcherne Fragmente oder eben auch der Orbiterinhalt Richtung Sinus maxillaris disloziert werden.
Genau, das ist dann schlussendlich der Bruch im Bereich des geringsten Widerstandes. Was ich mir hier immer noch nicht so richtig erklärt habe, dass die Lamina papyracea ja eigentlich so gut wie nie bricht, obwohl die ja extrem dünn ist. Und erfahrungsgemäß ist es fast immer der Orbiterboden und noch was anderes dazu. Genau, und man muss gar nicht immer handeln. Also man muss natürlich eine Abklärung machen, aber nicht jede Orbiterbodenfraktur muss versorgt werden. Genauso wie bei den Nasenbeinfrakturen. Die müssen ja eben auch nicht alle versorgt werden, wenn sie nicht disloziert sind. Und bei relevanten Defekten prolabiert in der Regel dann periorbitales Gewebe von oben in die Kieferhöhle rein. Und dadurch sinkt der Bulbus zurück in die Orbita und es entsteht ein N-Ophthalmus. Genau, also ein zu weit nach hinten versetztes Auge. Und typische Symptome sind dann Doppelbilder, ganz häufig auch eine Gefühlsstörung im Bereich vom Nervus infraorbitalis. Er zieht ja durch den Orbitaboden durch und dann vorne nach unten und eben insgesamt Einschränkung der Augenbeweglichkeit.
Und ganz wichtig, möglich ist auch eine Visusminderung und die sollte man immer mit abklären. Das heißt, wir sollten den Patienten einmal immer zum Augenarzt oder zur Augenärztin mit zur Mitbeurteilung schicken. Und die gucken dann einmal nach dem Visus. Und es gibt eben auch eine Einschränkung der Bulbusmotilität. Und die muss unbedingt geprüft werden. Und das erklärt man sich so, also der Pathomechanismus dahinter ist, dass es eine Fraktur gibt im Orbiterboden und dann wie so eine Art Falltürmechanismus, also das Fraktursegment geht nach unten, dann können Muskeln und Weichteilgewebe da reinrutschen in den Frakturspalt und dann kommt eben dieses Fraktursegment wieder ein bisschen hoch und fängt dann diese Muskel- und Weichteilgewebe ein. Und das hat man tatsächlich vor allem bei Kindern. Das ist dann diese sogenannte Wide-Eyed Blowout Fracture. Da hat man eigentlich ein nahezu unauffälliges äußeres Auge. Man wird überhaupt nicht denken, dass da irgendwas ist. Aber die haben eben eine akute Blickbewegungsstörung. Und durch den okulokardialen Reflex haben die dann auch meistens noch eine Übelkeit mit Erbrechen und eine Bradykardie. Und das ist dann bei Kindern auch wirklich ein Notfall, der sofort versorgt werden muss. Und man geht davon aus, dass einfach hier bei Kindern das häufiger ist, weil der Orbiterboden noch ein bisschen flexibler ist und das dann eher wieder zurückfedert.
Ja, also eine mechanisch bedingte Mobilitätsstörung kann aber auch durch ein orbitales Hämatom oder auch durch eine posttraumatische Nervenparese vom Oculomotorius oder vom Abduzens kommen.
Ja, und das sind ganz klar Sachen, die kann einfach der HNO-Arzt nicht leisten. Also wir brauchen da dringend den Augenkollegen mit im Boot.
Genau, also interdisziplinäres Vorgehen ist da ganz wichtig. Ist toll, wenn man alles kann, aber es gibt ja auch so medikolegale Grenzen, wo wenn dann mal was nicht richtig klappt, ist immer gut, wenn man den Kollegen im Boot hat. Auge ist halt unglaublich wichtig. Wir haben jetzt hier die Augenklinik direkt nebenan. Wir schicken die quasi durch die Tür rüber. Aber früher waren die im Tal, da mussten die Patienten mit dem Taxi oder mit dem Krankenwagen runterfahren. Trotzdem haben wir die alle geschickt. Ne? Also das ist einfach wichtig. Nach der Anamnese, also der klinischen Untersuchung, müssen die Patienten also dann obligat in die Augenheilkunde und da wird sich auch kein Augenarzt wehren. Und wenn man jetzt feststellt, dass die Patienten eine Sensibilitätsstörung unter dem Auge haben, also im Bereich vom Infraorbitalis, dann hat es schon eine ziemlich hohe Spezifität dafür, dass eine Fraktur im Bereich vom Orbiterboden vorliegt. Also wenn noch keine Bildgebung da ist, dann hat man damit schon eine ziemlich große Sicherheit. Genau, und bei der Untersuchung ist eben die Beurteilung der Augenmotilität, ein forcierter Duktionstest und die Visusprüfung ganz wichtig.
Genau, und du hast schon angesprochen, eine Bildgebung. Also an Bildgebung ist letztlich das CT der Orbiter der Goldstandard und hier kann man eigentlich genau Bruchlinien oder Weichteileinklemmungen oder Volumenänderungen sehen.
Vielleicht nochmal eine kleine so Erinnerung, CT ist gut für Knochen. Sie hören ja auch Leute zu aus dem Grundstudium, CT ist gut für Knochen und MRT ist gut für Weichteile. Also ein MRT ist ganz toll. Wenn ich die Weichteile beurteilen will, damit kann ich vielleicht auch einen Prolaps vom Orbiterinhalt beurteilen, aber ich kann die knöchernen Frakturlinien nicht richtig sehen.
Jetzt haben wir eine Fraktur. Das ist immer die Frage, was machen wir? Also prinzipiell gibt es zwei übergeordnete Therapieoptionen, konservativ oder operativ. Und wenn ich keine Motilitätseinschränkung habe, keinen signifikanten Enophthalmus, also ein Ophthalmus von unter 2 mm und keinen größeren Defekt im Orbiterboden. Sagen wir, etwa die Hälfte des Orbiterbodens ist noch dort, wo sie sein soll. Kann ich erstmal beobachten. Kühlen, abwarten. Wichtig ist, dem Patienten zu sagen, dass er die Nase nicht schneuzen soll, weil dann kann er sich einfach Luft ins Gewebe pusten und auch eine Infektion begünstigen.
Genau, also oft halt das problemlos ab. Ich war früher, waren wir noch ein bisschen offensiver, was das Operieren angeht. Heute vielleicht etwas zurückhaltender und auch selbstsicherer an der Stelle. Operieren ist ja immer nur gut, wenn es auch wirklich indiziert ist. Aber wenn es Einklemmungen gibt von Weichteilen oder Muskeln mit Bewegungseinschränkungen, wenn so eine klassische Wide-Eyed Blowout Fracture vorliegt oder wenn wir einen Enophthalmus oder Hypophthalmus feststellen, das sind Sachen, die bilden sich dann auch nicht mehr zurück. Dann besteht die Indikation zur OP. Oder eben auch, wie du sagtest, wenn wir sehen, es ist halt einfach mehr als die Hälfte betroffen. Das gibt langfristige Komplikationen dann.
Oder, auch wichtig, wenn du ein retropulbäres Hämatom hast und der Patient so einen progressiven Sehverlust beschreibt. Du hast dann quasi wie ein orbitales Compartment-Syndrom und dann musst du auch ran.
Ja gut, aber dann machen wir nicht nur einfach die Orbiter-Bodenreposition, dann sprechen wir gleich über noch ein etwas, unter Umständen etwas aufwendigeres Setting. Ne?
Das stimmt. Gut, relative Indikationen bestehen bei persistierender Diplopie oder wenn es ästhetisch störende Endophthalmus gibt. Und dann ist immer die Frage, wann sollen wir operieren? Hatten wir ja auch schon bei der Nasenbahnreposition besprochen. Also ganz klar, bei Einklemmung, wenn man einen okulokardialen Reflex hat, das ist wirklich ein Notfall, da die OP wirklich gleich innerhalb 24 Stunden. In eigentlich allen anderen Fällen ist das beste Zeitfenster, wenn es ein bisschen abgeschwollen ist, und das sind wir auch wieder im Zeitfenster, so 7 bis 14 Tage, dann hat man eine gute Sicht, kann gut reponieren. Aber es gibt noch keine Fibrose eben von den Fraktursegmenten. Aber jetzt sage ich natürlich die ganze Zeit, ja, man kann operieren und OP ist so ein einfacher Ausdruck. Aber in Wirklichkeit ist es ja gar nicht so einfach mit der OP.
Nee, das ist ein großes Streitthema oder zumindest eine sehr kontroverse Diskussion. Ich glaube, auch hier im Haus machen das nicht alle gleich. Also es gibt hier nicht einen Standard. Und grundsätzlich gilt zu OPs in der Regel, dass wenn man eine OP mit einer spezifischen Technik gut beherrscht, ist es natürlich besser, als wenn man die Most Advanced Technik anwendet und die aber nicht gut beherrscht. Also es gibt erstmal unterschiedliche Zugangswege, transkonjunktival, subziliär. Man kann von innen operieren. Ganz früher hat man teilweise Katheter in die Kieferhöhle eingeschoben. Gibt es vielleicht manche, die das immer noch machen, um das nach oben zu reponieren. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Optionen.
Mittlerweile sogar auch Ansätze, das wirklich endoskopisch zu machen, transmaxillär, eben gerade wenn die mediale Orbiterwand mit betroffen ist. Also da ist auch noch kein Stillstand, was die OP-Techniken angeht.
Okay, und wenn man einmal dann am Orbiterboden ist, gibt es wieder unterschiedliche Möglichkeiten, das zu stabilisieren. Das ist ja das Ziel. Ich denke, so eine der gängigsten Methoden ist eine PDS-Folie. Das PDS löst sich, das ist wie so eine Art Kunststoffplatte, flexibel, die man dort einlegt. Die ist schon wie der Orbiterboden geformt, die gibt es perforiert und nicht perforiert, damit halt mehr Blut ablaufen kann. Werden sie eher perforiert genommen und mit denen kann man das ganz gut rekonstruieren und die lösen sich mit der Zeit dann auf und hinterlassen dann so eine straffe Narbe in dem Bereich. Habe ich persönlich jetzt relativ gute Erfahrungen mitgemacht und ist auch nicht so unglaublich schwierig. Bei größeren Schäden, Defekten, teilweise auch vielleicht in anderen Abteilungen, die auch diese Operation durchführen, wie die Kollegen der MKG, da wird dann eher alloplastisches Material wie Titan oder Titanmesh genommen. Und wir haben jetzt hier auch einen Kollegen kennengelernt, der die dann aus CT-Datensätzen individuell 3D gedruckt herstellt.
Ja, das ist ja bei den Kollegen der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie relativ verbreitet, dass die aus CT-Datensätzen da 3D-Drucke, die spiegeln das dann von links nach rechts und haben dann diese Patienten individuell abgeformten Platten. Das ist aber, also ich kenne keinen HNO-Klinik, der das so macht. Das ist eher ein MKG-spezifisches Vorgehen.
Das kann man bestimmt gut abrechnen.
Möglich, das weiß ich nicht. Aber gut, wir haben es versorgt, mit was auch immer. Wie sieht die Nachsorge aus?
Gut, also vor der OP ist nach der OP. Das heißt, wir müssen auch postoperativ interdisziplinär den Patienten nachbetreuen. Also da ist zumindest einmalig noch eine Visus- und Oculomotorik-Kontrolle vom Augenarzt notwendig. Ein Verlaufs-CT macht man eigentlich nicht. Ist die absolute Ausnahme, nur wenn da jetzt noch eine drüber hinausgehende Verletzung sind, die das möglicherweise erforderlich machen würden.
Oder wenn du eine klinische Auffälligkeit hast, die natürlich persistiert. Und ja, der Patient hat weiterhin Doppelbilder und wir können es nicht erklären, warum das jetzt so ist.
Genau, dann ist das natürlich zulässig, sind auch nicht so hoch dosiert, was die Strahlung angeht. Gut, in der Regel muss man auch keinen Fadenzug machen, wenn man resorbierbare Fäden nimmt. Ja, und also die Nachsorge ist jetzt bei der Orbiterbodenfraktur nicht so unglaublich aufwendig. Bezüglich der Sensibilitätsstörungen, die es dann doch immer wieder gibt beim Infraorbitales, muss man Geduld haben. Da ist es so, dass es natürlich nicht immer wieder kommt.
Ja, ich würde auch sagen, die Nachsorge ist fast eher in augenärztlicher Hand als in HNO-Hand.
Gut, ich glaube, dann haben wir zur Orbiterbodenfraktur auch schon die allerwichtigsten Punkte besprochen und denke, sind heute schon auch ziemlich reichhaltig gewesen, was die Inhalte angeht und kommen jetzt schon Richtung Ende.
Jo, machen wir. Auch wenn ich wie immer das Gefühl habe, dass wir noch ewig weiter quatschen könnten. Ich würde mich an einer Zusammenfassung probieren. Also wir haben heute über Krankheitsbilder gesprochen, die zu einer notfallmäßigen Vorstellung in der HNO führen. Erstes Thema war die Nasengerüstfraktur als häufigste Gesichtsfraktur. Da gibt es das Septumhämatom, das ein echter Notfall ist und das müssen wir im OP versorgen. Als nächstes hatten wir über Nasenfremdkörper gesprochen und auch hier der echte Notfall, die Knopfbatterie. Und dann zuletzt haben wir jetzt über die Pathomechanismen und die Diagnostik und Therapie von der Frontobasisfraktur und der Orbiterbodenfraktur gesprochen. Und bei der Orbiterbodenfraktur ist eben diese Wide-Eyed Blowout Fracture bei Kindern ein wirklich echter Notfall, den man nicht übersehen darf und der sofort angegangen werden muss.
Und der vielen auch, glaube ich, nicht so bekannt ist. Ja, vielen Dank für die super Zusammenfassung.
Dann bleibt mir noch zu sagen, einmal, wenn ihr Feedback für uns habt, schreibt uns unter halsüberkopf@med.unitübingen.de. Und dann war das Folge 23 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss.
Yo, let's talk about ENT. Baby, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keeping you all brand new. Let's talk about ENT. Come on and learn with me. All about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils.